Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In ein paar Minuten reden wir über Geld und Geist, und zwar mit dem Benediktinermönch und Bestsellerautor Anselm Grün. Zuerst aber der Zwischenhalt aktuell. Schweizer Christinnen, Jüdinnen und Musliminnen haben diese Woche einen interreligiösen Think Tank gegründet. Das Denkforum will sich als unabhängige und kritische Stimme in die interreligiöse Debatte einbringen. So hat sich der Think Tank zum Beispiel schon gegen die Minarettsverbotsinitiative ausgesprochen. Jetzt gibt es aber schon seit 3 Jahren den Rat der Religionen mit Spitzenvertretern von der Schweizer Landeskirche, von den Juden und von den Muslimen. Warum also auch noch ein interreligiöser Think Tank ausschliesslich mit Frauen? Das hat Heidi Kronenberg von der Islamwissenschaftlerin Amira Hafner Al-Jabachi wissen.
Dass es nur Frauen drin hat, ist kein programmatischer Punkt. Es ist aber allerdings so, dass die Personen, die langjährige und anhaltende, dauerhafte Engagements im interreligiösen Bereich geleistet haben, dass das in der Regel eben Frauen sind. Und der interreligiöse Think Tank möchte das beste und das grösste Know-how dort reinholen, wo es vorhanden ist. Deshalb sind es vor allem Frauen. Ein anderer Aspekt ist sicher, dass es viele andere interreligiöse Organisationen gibt. Die tun allerdings den Gender-Aspekt mehr oder weniger deutlich ausklammern, und wir möchten uns die Aufgabe machen, gerade aber auch diese Aspekte mit einzubeziehen. Das heisst, wir sind nicht frauenzentristisch organisiert oder fokussiert, aber wir möchten doch die Differenziertheit anbringen, dass Themen eben und ihre Auswirkungen auf die jeweiligen Geschlechter genauer angeschaut werden.
Ist der Think Tank eine Antwort auf den Rat der Religionen, wo ja vor allem Männer drin sitzen, also Bischöfe, Kirchenpräsidenten, Vorsitzende von muslimischen und jüdischen Vereinigungen?
Also wir verstehen uns ganz sicher nicht als Konkurrenzorganisation und haben auch nicht im Programm eine radikale Abgrenzung zu dem Rat und zu anderen interreligiösen Institutionen. Wichtig ist, dass wir eine Stimme sind, die eben nicht die institutionelle Stimme ist. Das heisst, wir können unabhängiger, freier, damit vielleicht auch ein Stück weit progressiver unsere Stimmen einbringen, argumentieren. Wir werden ganz bestimmt die vorhandenen Themen auf ihre Gender-Aspekte hin anschauen. Das ist uns wichtig.
Amira Hafner Al-Jabachi, welchen Themen wollen Sie sich besonders widmen?
In erster Linie möchten wir mal eigentlich die vorhandene Arbeit, die wir schon geleistet haben als einzelne Frauen im interreligiösen Bereich, möchten wir in einer breiten Öffentlichkeit mal zur Verfügung stellen. Das sind Themen wie die friedensfördernden, aber auch die gewaltfördernden Aspekte in den einzelnen Religionen beispielsweise. Dann werden wir aber ganz sicher auch beobachten, was läuft religionspolitisch und insbesondere interreligiös politisch in der Gesellschaft und insbesondere in der Schweiz ab. Eine konkrete Stellungnahme haben wir bereits rausgegeben zu der Anti-Minaret-Initiative, und dort haben wir auch klar gesagt, dass wir die ablehnen.
Argumentiert jetzt da der Think Tank besonders aus Frauensicht?
Es gibt Themen, die zuerst einmal auf ganz allgemeiner Ebene müssen betrachtet werden und dann insbesondere immer auch noch auf der Frauenebene. Wenn es um die Anti-Minaret-Initiative geht, werden wir ganz klar festhalten, dass so Attacken, die Muslime in der Regel gegen den Islam an sich verstehen, dass das ein weiterer Rückzug von der islamischen Gemeinschaft in die Peripherie an den Rand der Gesellschaft zur Folge hat. Und das wiederum hat ganz grosse Auswirkungen, ganz besonders für die Frauen. Und diesen Aspekt hervorzuheben, dass eben solche Auswirkungen für Frauen und für Männer unterschiedliche Bedeutungen haben, das ist uns wichtig. Es kommen aber auch andere Themen sehr geschlechtsspezifisch daher. Wir halten uns die Kopftuchfrage vor Augen, wir halten uns die Frage vom Schwimmunterricht vor Augen und so weiter.
Was für eine Haltung werden Sie haben in Bezug auf Kopftuchfrage?
Eine sehr differenzierte. Also weder ein Verbot zum Tragen noch ein klares Gebot zum Tragen. Sondern dort verfolgen wir ganz klar den ureigensten feministischen Ansatz, wenn du so willst, dass nämlich die Frau ein Selbstbestimmungsrecht hat, und das soll für alle Frauen gelten, für muslimische Frauen wie für nicht-muslimische Frauen.
Amira Hafner Al-Jabachi, Vorstandsmitglied vom neu gegründeten interreligiösen Think Tank, im Gespräch mit der Heidi Kronenberg. heute Zwischenhalt auf DRS1. Er ist weit oben bekannt, der Benediktinermönch Anselm Grün. Dank seiner vielen Bücher hat er ein Millionenpublikum. Was aber die meisten nicht wissen, der Bestsellerautor in der Mönchskutte ist auch ein Manager. Er leitet die Verwaltung von der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach, ist zuständig für alle Betriebe des Klosters und auch für die Finanzen. Geld und Geist kommen bei ihm also zusammen. Wie das geht, zeigt uns der Beitrag von Lorenz Marti.
Der Anselm Grün ist ein Mönch, wie er im Bilderbuch steht. Eine schwarze Kutte, ein struppiger Bart und längs grau-weisses Haar. Mit einer Gesamtauflage von 15 Millionen Büchern gehört er zu den erfolgreichsten spirituellen Autoren der Gegenwart. Seine lebensfreundliche Art der Bibelauslegung, eine Verbindung von Theologie und Psychologie, kommt an. Und wenn er Vorträge hat, sind die Säle immer randvoll. Aber über das Thema, das ich mit ihm reden will, darüber redet er nicht gern, wenn er offen zugibt. Es geht ums Geld.
Wenn ich über Geld rede, bekomme ich immer Zuschriften, Leute, die mich verdammen, dass ich überhaupt mit Geld umgehe, die sagen, ich würde so fromme Bücher schreiben, die lesen sie jetzt nicht mehr, weil das ist ja Sünde, überhaupt mit Geld umzugehen. Und da erlebe ich, dass man nicht objektiv reden kann. Ich habe mal gesagt, über Sexualität kann man heute offener reden als über Geld, weil Geld so ein Tabuthema ist. Aber beim Geld kommen eben ganz viele innere Themen hoch. Angst, zu kurz zu kommen, Neidgefühle, Schadenfreude, Moralisieren. Das ist ganz schwierig und deswegen rede ich nicht so gerne über Geld, weil ich dann immer beschimpft werde.
Wir machen es jetzt trotzdem und reden über das Geld. Schließlich hat der Anselm Grün als Verwalter von Abtei Münster-Schwarzach viel damit zu tun. Er ist der Manager und der Finanzverantwortlich vom Kloster und von den rund 20 Betrieben, die dazugehören.
Wir haben erstmal die ganzen Handwerksbetriebe, angefangen von der Landwirtschaft, Gärtnerei, dann Bäckerei, Metzgerei, dann Maurer, Tüntner, Elektriker, Spengler, Schlosser, Schmiede, Goldschmiede, Druckerei. Wir produzieren alles möglichst selber. Dann haben wir eine Schule mit 180 Schülern, wo das Kloster jedes Jahr 500.000 Euro draufzahlen muss. Wir haben 3 Bildungshäuser, die müssen ja auch subventioniert werden. Und wir haben ein Ökoprojekt, wir gewinnen 96% der Energie aus regenerativen Quellen, aus Wasser, Strom, Biomasse und Holzhackschnitzel, sodass wir uns ganz gut tragen können. Und ich muss die Arbeit organisieren, dann muss ich fürs Geld sorgen, mit den Banken reden, Geld anlegen oder Darlehen aufnehmen, je nachdem, was wir gerade brauchen. Dann mit den Behörden verhandeln. Eigentlich ist die ganze Organisation und die finanzielle Leitung.
Als klösterlicher Finanzchef hat der Pater Anselm auch den Schritt an die Börse gewagt. Das ist nicht überall gut angekommen. Es hat Mitbrüder gegeben, die kritisiert haben, ein Kloster dürfe nicht ins Finanzgeschäft einsteigen. Der Anselm Grün sieht das anders.
Geld ist ja nicht an sich schlecht. Jedes soziale Projekt, jede Missionsaufgabe braucht Geld. Und die Benediktiner haben keine Armut im Sinn von Franziskus gelobt, sondern wir haben Gütergemeinschaft, wir haben klösterlichen Lebenswandel. Das heißt einfach, ja, mit wenig umgehen, keinen Besitz haben, keinen Privatbesitz haben. Was wir tun, dient ja den Menschen. Die Schule dient den Menschen. Die Bildungshäuser dienen den Menschen. Die Ökologie dient der Umwelt. Aber um ökologisch arbeiten zu können, muss ich erstmal investieren. Und dazu brauche ich Geld. Um das zu tun, muss ich erstmal was einsetzen. Und die Frage, woher nehme ich das Geld?
Zum Beispiel eben vor Börse, wo der Anselm Grün manches Jahr recht erfolgreich geschäftet hat. Er hat vor allem in Staatsanleihen investiert. Aber auch in die risikoreicheren Aktien. Allerdings immer mit Maß.
Mit Maß anlegen heißt für mich, ich mache nicht alles, was ich kann. Also die Banken hätten mir viel mehr Kredite gegeben. Ich habe gesagt, nein, das ist das Maß, mit dem ich einigermaßen ruhig schlafen kann, aber mehr mache ich nicht. Und Geld hat natürlich eine Eigendynamik. Also wer mit Geld umgeht und wenn er gewinnt, dann entsteht so eine Faszination, dass man immer mehr und mehr macht. Deswegen braucht es da die Bescheidung, das Maß und die innere Freiheit, dass ich mich nicht vom Geld her definiere und dass ich immer weiß, Geld dient den Menschen und nicht umgekehrt. Es geht nicht darum, möglichst viel Geld zu verdienen, es geht darum, die Projekte, die ich habe, mit Geld zu versorgen, aber nicht so eine Eigendynamik im Geldanlegen da entstehen lassen. Das tut der Seele nicht gut.
Das richtige Mass ist ein wichtiges Prinzip in der Klosterregel vom Heiligen Benedikt. In der modernen Finanzwelt ist das weitgehend verloren gegangen. Die Masslosigkeit hat triumphiert, bis zum Zusammenbruch. Und davon ist auch das Kloster betroffen. Es hat durch die Finanzkrise Geld verloren. Der Finanzverwalter schläft aber trotzdem gut.
Ja, ich nehme das nicht mit in meine Zelle und in den Schlaf, sondern halte es Gott hin und denke, ja, so ist es. Ich kann jetzt da nicht angeben, ich muss es einfach wahrnehmen. Aber ich habe die Hoffnung, in 2-3 Jahren ändert sich das auch wieder und so lange muss man einfach warten. Man braucht immer auch einen langen Atem. Und wir Benediktiner bestehen seit 1500 Jahren und haben da auch beim Geld auch einen langen Atem. Wichtig ist einfach die Frage, worauf baue ich mein Haus? Und Geld allein ist zu brüchig, um es darauf zu bauen. Ich muss einfach ein tieferes Vertrauen haben, dass Gott mir auch die Kraft gibt, durch schwierige Zeiten durchzugehen, dass er mich segnet, die Hand über mir hält. Das ist ja auch eine Schule, einfach den Glauben dadurch zu festigen und ja eben nicht so rein vom äußeren Erfolg zu leben, sondern von inneren Werten.
Eine wichtige Geldquelle vor Abtei Münster-Schwarzach ist übrigens der Anselm Grün selber. Mit seinen Büchern, Vorträgen und Seminaren verdient er mehr als 500.000 Euro pro Jahr. Er wäre längstens Multimillionär, aber als Benediktiner hat er kein eigenes Geld. Was er einnimmt, gehört dem Kloster.
Nein, das ganze Geld geht in die Projekte, in die Schule, in die Bildungshäuser und dient den Menschen dadurch. Und da bin ich dankbar, dass dieses Geld gut angelegt ist. Aber nein, ich habe kein Geld, so nichts irgendwie, nur das Taschengeld.
Und das sind gerade 50 Euro pro Monat, mehr nicht. Trotz allem Erfolg bleibt Anselm Grün bescheiden und lebt, wie seine Mitbrüder, in einer engen Zelle ohne jeden Komfort. Auf dem Boden Berge von Büchern und Papier. Aber der Auflagemillionär ist ganz zufrieden damit.
Ja gut, manchmal ist mein Boden voll in der Zelle, aber dann ist mir Sache vom Aufräumen, muss ich wieder mal entrümpeln und aufräumen. Nein, ich möchte keine größere Zelle. Ich muss sie auch selber in Ordnung halten, da hätte ich dann noch mehr Arbeit.
Und Arbeit hat er mehr als genug. Er hat Vorträge und Seminare, er schreibt ein Buch nach dem anderen, er begleitet und beratet Menschen, er organisiert die klösterliche Verwaltung und er kümmert sich um die Finanzen. Sein Tag fährt am Morgen um 4 Uhr an, dauert meistens bis spät in die Nacht und hat eine strenge Struktur.
Das benediktinische Leben ist ja sehr strukturiert. C.G. Jung hat festgestellt, wer in einem guten Rhythmus arbeitet, kann mehr arbeiten. Also ich könnte nicht 6 Stunden am Stück was arbeiten, aber es wechselt ja vormittags die Verwaltung, nachmittags die Gespräche, abends die Vorträge, morgens zwischen 6 und 8 am Dienstag und Donnerstag das Schreiben. Also es ist so strukturiert und es hält mich lebendig und wach.
Ein letztes Wort noch zur Finanzkrise. Auch dem Verwalter vor Abtei Münster-Schwarzach macht sie zu arbeiten. Gleichzeitig hat die Krise für ihn aber auch eine gute Seite.
Ich sehe die Krise als spirituelle Herausforderung, dass ich auch mit den weltlichen Dingen, auch gerade mit Geld, spirituell umgehe. Und spirituell umgehen heißt sorgfältig teilen, also nicht egoistisch, nur alles an sich raffen und frei sein, sich nicht davon definieren, sondern eine innere Freiheit haben. Und das zeigt sich, ob ich beim Beten ans Geld denke oder an Gott denke.
Sagt der Benediktinerpater Anselm Grün in einem Beitrag von Lorenz Marti. In der Sendung Perspektiven morgen Morgen erzählt der Mönch und Manager ein bisschen mehr über das, was ihm gar nicht so einfach fällt, über sein Verhältnis zum Geld. Also am 8:30 auf DRS2. We'll be right back. Der DRS1 Zwischenhalt am 9 Minuten vor 7. Düdingen ist ein grosses, behagliches und weitherum zerstreutes Pfarrdorf. Das hat anno 1773 ein junger Zürcher im Rahmen von einer Schweizer Reise über die Seisler Gemeinde geschrieben. Die gut 30 Quadratkilometer liegen auf einem leicht gewellten Plateau östlich vom Schiffensee und ein bisschen weniger romantisch gerade an der Autobahn Bern-Fribourg. Und noch heute gehören zu dem Pfarrdorf zahlreiche Villen und Einzelhöfe. Der erste kräftige Entwicklungsschub hat Düdingen in der Mitte vom 19. Jahrhundert erlebt, und zwar wegen dem Eisenbahnbau. Viele Leute aus anderen Kantonen haben sich angesiedelt, vor allem aus dem reformierten Bern. Heute ist die Friburger Vorortsgemeinde mit etwas über 7000 Einwohnerinnen und Einwohnern die bevölkerungsreichste Gemeinde vom Sensenland. Vor allem wegen seiner verkehrsgünstigen Lage gilt Düdingen seit ein paar Jahrzehnten als idealer Wirtschaftsstandort, aber auch als attraktive Wohngemeinde. Darum hat es sowohl neue Industrie wie auch Wohnquartier. Ganz einen besonderen wirtschaftlichen Aufschwung hat der Ort übrigens schon Ende vom 19. Jahrhundert erlebt. Allerdings hat die einen gar keine Freude daran gehabt. 1899 hat man können lesen: Wir haben in Düdingen zurzeit eine vierte Wirtschaft bewilligt erhalten. Von der Kirche bis zur Station sind nunmehr vier Wirtschaften, immer mehr Wirtschaften. Wie soll das enden? Naja, ganz so schlimm ist es dann offenbar nicht gekommen. Genau 100 Jahre später einmal haben sich die Düdinger über ein neues Gotteshaus können freuen. Die Reformierten dort sind 1999 eine selbstständige Kirchengemeinde geworden und haben gleich darauf das Hasli-Schulhaus durch den Anbau von einer Kirche und einem Saal zum reformierten Zentrum Hasli erweitert. Das Kernstück ist der Gottesdienstraum, der im Oktober 2000 eingeweiht worden ist. Es ist das ein Kubus mit einem flachen Zeltdach, wo bis zu 200 Personen Platz haben. Am markantesten ist aber der Glockenturm. Eine offene Betonkonstruktion mit einem Dreiergeläut drin. Die grösste Glocke ist ein Geschenk von der Kirchengemeinde St. Antoni. Die kleineren zwei sind im Jahr 2000 bei Rütschi gegossen worden. Die Inschriften bilden eine Einheit und erinnern an Weihnachten. Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen. Glocke von der reformierten Kirche von Düdingen zum Abschluss vom Zwischenhalt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.